Gut, kommen wir zum Highlight, auf das ihr alle gewartet habt. Die Predigt. Frage vorweg, wer von euch hat sich denn schon mal die Podcasts von der Vineyard-Konferenz, die Himmelfahrt stattgefunden hat, angehört?
Ja, ich hatte letztens die Idee, da mal reinzuhören. Und der Einstieg von Marius war gut. Dann habe ich diesen ganz kurzen Impuls, den kann ich euch echt empfehlen. Bibelimpuls, das sind nur eine Viertelstunde oder so. Und da wird das Thema einfach sein, einfach tun erklärt. Und das hat mich total angesprochen, weil ich dachte, ja, ich glaube, ich bin in der längeren Phase des Etwas-Sein. Und aber dass es die Pause sein darf und dass man dann wieder ins Tun kommen kann. Aber wie wichtig das ist, dass es zusammenkommt. Und danach kommt der recht anspruchsvolle Teil von Dürr oder so. Also das ist schon aber cool, ziemlich cool. Also ich kann es euch nur empfehlen.
Das findest du auf YouTube oder Spotify unter Vineyard Konferenz einfach sein, einfach tun. Und oder einfach tun, einfach sein, weiß nicht genau wie rum. Und auch auf Spotify als Podcast, Vineyard Flow oder so, an verschiedenen Stellen. Und die gute Nachricht ist, für Lydia ist das eine schlechte Nachricht, ich bringe euch jetzt das, was Marius Bühlmann gesagt hat in seinem ersten großen, in seiner Predigt. Und der fand nämlich diese Predigt so gut, die hat aber jemand anders gehört und hat gesagt, oh, die muss ich euch unbedingt weitergeben. Und ich habe sie gehört und habe gesagt, oh, die muss ich euch unbedingt weitergeben. Und deshalb kriegt ihr sie heute zu hören und spart euch dann den Podcast. Ich mache es natürlich nicht so gut wie Marius, ihr könnt es nochmal im Original nachhören, aber den Inhalt kriegt ihr von mir auch. Und ich hatte das für die Zeltstadt im Norden auch aufbereitet, weil da das Thema Hoffnung war und das passt einfach super, was Marius da erzählt hat. Er hat eingeleitet mit, was gibt ihm und mir und vielen anderen Christen hier und heute Hoffnung? Und das ist der Trend unter den Jugendlichen, sich wieder für Gott zu interessieren. Meine Nichte zum Beispiel ist komplett atheistisch aufgewachsen, also die belächeln uns immer so ein bisschen, so die Familie meines Bruders. Und dann hat sie aber jetzt mit 18 ihre gläubige Tante, sprich mich, gefragt, ob ich ihr eine Bibel empfehlen könne. Sie wolle jetzt mal die Bibel lesen. Dann bin ich ja fast hinten übergefallen. Ja? Das hätte ich jetzt von denen nie erwartet. Und habe ihr natürlich sofort eine Bibel geschenkt, die auch so in einer Sprache ist, dass ein Teenager sie verstehen kann und nicht gerade Luther 1500 oder so. Und von dieser Familie kam immer nur Ablehnung und jetzt fragt sie nach einer Bibel. Das fand ich richtig klasse. Und ich hoffe, sie liest sie auch. Sie hat jetzt Abitur, jetzt hat sie Zeit, jetzt muss sie nicht mehr jeden Tag lernen, jetzt kann sie ja vielleicht mal reingucken in das Buch der Bücher. Ja, und aus verschiedenen Ländern in Europa und auch sonst in der Welt gibt es eben Berichte, dass die junge Generation sich wieder für Gott und den christlichen Glauben interessiert. Und dass junge Menschen mit Fragen in die Kirchen kommen und dass es wieder häufiger Taufen gibt und auch die Bibelverkäufe wieder zugenommen haben. Also das sind gute Nachrichten, die Hoffnung machen. Volle Genüge oder auch ein Leben in Fülle, das will Jesus uns geben. Und ich glaube, das ist das, was die Jugend sucht. Aber letztendlich suchen wir es alle. Und dabei geht es nicht um Erfolg oder Reichtum oder auch nur Gesundheit, sondern um ein Leben in Beziehung zum Hirten. Getragen, geführt, versorgt, geliebt bis hinein ins ewige Leben. Denn er ist auferstanden. Er, Jesus, hat den Tod besiegt und hat versprochen, bei uns zu sein. Immer. Egal, wie die Umstände gerade sind. Hat Ellen uns ja alles schon gepredigt. Aber vielleicht bist du gerade nicht an dem Punkt, wo du das hören kannst. Vielleicht sind bei dir gerade ganz viele ungünstige Umstände. Vielleicht hast du gerade gar nicht so viel Hoffnung. Wir haben doch alle schon erlebt, dass wir auf irgendwas gehofft haben und es war vergeblich. Ja? Als Jesus über die Erde ging, hat er ständig geheilt, befreit, gerettet, ja sogar von den Toten auferweckt. Und wir erleben das heute auch, dass Leute gesund werden auf Gebet hin, dass Gott heilt, aber ja lang nicht immer. Und wie oft haben wir gebetet und geglaubt und es ist ganz anders gekommen. Manchmal ist es dann schwer, an der Hoffnung festzuhalten, wenn Gott alles so ganz anders fügt. Dankenswerterweise erzählt uns die Bibel, dass es nicht nur uns so geht, sondern dass es auch vor uns schon Menschen so erging, dass sie die Hoffnung verloren haben. Die Bibel erzählt uns aber auch, wie wir die Hoffnung dann wiedergewinnen können. Und wir gucken uns jetzt mal die Geschichte von den beiden Jüngern an, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Das wird im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel ab Vers 13 erzählt und ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Was ist gerade geschehen? Kurzer Abriss, wisst ihr alle, Jesus ist 3 Tage zuvor gekreuzigt worden und an diesem Morgen ist er auferstanden. Am gleichen Tag heißt an dem Tag, an dem Jesus auferstanden ist, da gehen diese beiden Jünger nach Emmaus. Morgens waren aber ja Frauen beim Grab gewesen und ihnen ist ein Engel erschienen und hat ihnen gesagt, dass Jesus auferstanden ist. Und die Frauen sind zurückgegangen zu den Jüngern und haben es den Jüngern erzählt. Aber anscheinend hat es nicht bei allen Jüngern das Gleiche ausgelöst. Ja, dieser Bericht, Jesus ist auferstanden, da ist ein Engel gekommen, das hat irgendwie nicht das Gleiche ausgelöst. Zum Beispiel bei diesen beiden Männern. Offensichtlich haben sie diesen Berichten nicht wirklich eine große Bedeutung gegeben. Bis vor kurzem war ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, Jesus nachzufolgen, von ihm zu lernen. Er ist gestorben und was machen sie? Sie machen sich enttäuscht von dannen. Sie gehen weg vom Ort des Geschehens, weg aus Jerusalem und lassen diese Stadt enttäuscht hinter sich. Ich lese weiter. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Das ist irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar. Hast du dich schon mal gefragt, die waren vielleicht nicht die ganzen 3 Jahre mit ihm unterwegs, ja? Die waren vielleicht nicht die ersten, die da berufen wurden, aber die waren auf jeden Fall viele Wochen und Monate, wirklich Monate, wenn nicht Jahre, mit Jesus unterwegs. Und dann kommt er und sie erkennen ihn nicht. Wie kann denn das sein? Ja, also es ist doch irgendwie schräg. Und Marius hat das dann so schön geschildert, gesagt, die einzige Art, wie er sich vorstellen kann, wie das zu so etwas kommt, ist diese typische Männer-Frauen-Situation, die ihr alle von zu Hause wahrscheinlich kennt. Bei uns wäre das so. Jan sagt, Silke, ich finde den Meerrettich nicht im Kühlschrank. Haben wir noch welchen? Ich sage, ja, Schatz, wahrscheinlich im oberen Regal im Kühlschrank, bei den anderen Soßen oder sonst im Schrank gegenüber. Jan guckt das ganze Kühlschrankregal durch, kein Meerrettich. Auch im Schrank gegenüber, kein Meerrettich. Silke, ich finde den Meerrettich nicht. Bist du sicher, dass wir welchen haben? Ich komme in die Küche, öffne den Kühlschrank, nehme mit einem Griff den Meerrettich vom obersten Regal und sage, hier, guck mal, da ist der Meerrettich. Komisch, ne? Habt ihr alle noch nie erlebt, ne? Wie kann er den nicht gesehen haben? Ihr kennt alle solche Situationen. Also vielleicht war das mit den Jüngern so ein Meerrettich-Moment, ja, dass sie ihn einfach nicht erkannt haben, den Jesus, obwohl er vor ihren Augen steht. Aber diese Erklärung ist nicht sonderlich wahrscheinlich. Es gibt andere Theorien dazu, warum die Jünger Jesus nicht erkannten. Wörtlich heißt es in der Textstelle, ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Eine Theorie sagt, dass Jesus ihnen im Auferstehungsleib erschienen ist und deswegen anders ausgesehen hat und sie ihn deswegen nicht erkannten. Eine andere Theorie besagt, dass sie so in ihrer Enttäuschung und Trauer gefangen waren, dass sie nichts anderes mehr sehen konnten. Alles, worauf sie gesetzt hatten, schien verloren zu sein. Und da fragt Jesus sie: Worüber redet ihr? Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, also ich kenne das. Wenn plötzlich etwas tief geht, dann kann ich nicht gleichzeitig gehen und reden. Ich merke das schon, wenn ich mir richtig Gedanken mache beim Gehen, dann werde ich langsamer. Ja, obwohl ich beim Gehen, ich muss mich jetzt nicht konzentrieren zu gehen, das habe ich schon mal geübt, ja, ich kann gehen. Aber wenn ich richtig irgendwie was im Kopf habe, dann werde ich langsamer. Und wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann muss ich stehen bleiben, damit ich denken kann. Ja? Also die bleiben voller Traurigkeit stehen. Und dann sagt der eine von den beiden Jüngern, der Kleopas: Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Ne? Stellt euch vor, Jesus steht hier und fragt: Was beschäftigt euch denn so? Als wüsste er nicht ganz genau, was jeden Einzelnen hier beschäftigt. Und die beiden sind eben so entsetzt, dass sie stehen bleiben und sagen: Also hast du es nicht gehört? Wo lebst du denn eigentlich? Ja? Und natürlich ist Jesus nicht ahnungslos, aber er holt die beiden Jünger einfach genau da ab, wo sie stehen, an ihrem Ort der Enttäuschung, in ihrem Grübeln, in ihrer Trauer. Was waren das für Ereignisse? Fragt Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch die obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen. Er wurde gekreuzigt. Und hier kommt jetzt der Schlüssel. Und wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Wir hatten gehofft. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen. Und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen es gesagt hatten. Was ist hier passiert? Das ist doch echt erstaunlich, dass die beiden Jünger diese Geschichten gehört und vielleicht sogar auch geglaubt haben. Und doch hat es irgendwie nichts mit ihnen gemacht, sodass sie nicht geblieben sind. Sie haben sich entfernt, sie sind weggegangen vom Ort der Verheißung. Diese 2 Jünger, wie viele andere, die hatten alles für Jesus aufgegeben. Und wie das in der damaligen Zeit im Judentum üblich war, hatten sie eine klare Vorstellung davon, was geschehen wird, wenn der Messias kommt. Die meisten hatten sich damals den Messias als einen politischen Anführer vorgestellt, als kriegerischen König, der seine Armee aufbauen wird und das Königreich in Israel wiederherstellen wird, indem er Israel von der Fremdherrschaft der Römer befreit. Aber Jesus ist gestorben. Und auch wenn er auferstanden ist, hat er nichts mit den Römern gemacht. Er hat die Besatzer nicht vertrieben. Und deswegen konnten die Berichte über die Auferstehung diese Jünger kalt lassen. Was soll's, ja? Es ist ja schön, dass er auferstanden ist, aber wir haben immer noch die Römer. Sie waren enttäuscht, sie waren entmutigt. Ihre Vorstellung hatte sich nicht erfüllt und deswegen sind sie weggegangen von Jerusalem, nachdem Jesus umgebracht wurde. Dabei ist es an diesem Tag, an dem Jesus auferstanden ist, dabei ist es dieser Tag, auf den sie gewartet hatten. Es ist der entscheidende Moment. Sie sind beim Wendepunkt der Menschheitsgeschichte dabei, aber sie laufen enttäuscht davon. Ist doch erstaunlich und auch ein Stück weit ermutigend für uns, dass die Bibel uns eine Geschichte bringt, in der sogar die engsten Mitarbeiter von Jesus, seine Freunde, aus Enttäuschung blind waren und nicht gesehen haben, was Gott gerade am Machen ist. Ich finde das sehr ermutigend, weil es mir doch oft ähnlich geht. Ich bin damals zum Beispiel 6 Wochen vor Mauerfall aus Berlin weggezogen nach Hamburg. Das war jetzt nicht aus einer Enttäuschung oder Hoffnungslosigkeit heraus, aber ich habe eben auch so ein großes geschichtliches Ereignis verpasst. Ja, 6 Wochen vorher weggezogen. Und wie vielen in der DDR oder anderen Ostblockländern mag es so ergangen sein, dass sie aufgegeben hatten, an eine Wiedervereinigung oder an die Öffnung des Ostblocks zu glauben und dann diesen Moment genau zu verpassen? Zurück zu Lukas. Aus dem Text wissen wir, dass die Emmaus-Jünger immer noch an Jesus hängen und sie wissen, dass das Grab leer ist. Sie wissen, dass die Frauen gesagt haben, dass Jesus lebt. Und dennoch verschließt ihre Enttäuschung ihnen die Augen und das Herz. Einfach, weil es nicht so gekommen ist, wie sie sich das vorgestellt hatten. Die Berichte der Frauen, dass Jesus lebt, lassen sie kalt. Es hat nichts mehr mit ihrem Leben zu tun. Sie brauchen Abstand und sie laufen weg von der Verheißung. Und wisst ihr, genau das macht Enttäuschung. Und das Verrückteste an dieser Geschichte ist, dass Jesus mit ihnen auf diesem Weg ist. Er hört zu, er fragt nach. Er verharmlost ihren Schmerz oder ihre Enttäuschung nicht. Nein, vielmehr fordert er sie auf, darüber zu sprechen, ihre Enttäuschung rauszulassen, ihr Worte zu geben, den Ballast loszulassen. Und es scheint ja so, als hätten sie nur darauf gewartet, denn sie lassen diesen Ballast los. Sie sprechen über ihren Schmerz, sie lassen den ganzen Frust aus der Seele raus. Und als sie ihren ganzen Schmerz rausgelassen haben, beginnt Jesus ihnen zu erklären. Vers 25. Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Jesus erklärt ihnen den ganzen großen Bogen der Geschichte, das Warum hinter seinem Tod und seiner Auferstehung. Und wir hören, dass die Jünger fasziniert zuhören und später sagen, dass ihr Herz warm wurde. Und trotzdem erkennen sie ihn immer noch nicht. Vers 28. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Als Jesus das Brot bricht, werden ihnen die Augen geöffnet. Erst jetzt sehen sie Jesus. Das bist ja du! Und in diesem Moment geschieht etwas ganz Außergewöhnliches. Lukas gebraucht hier nämlich in der griechischen Sprache, in der er den Text geschrieben hat, die gleichen Begriffe, die in der griechischen Übersetzung im 1. Mose 3 verwendet werden. Lukas schafft also so ein sprachliches Echo zu einem Vorfall aus dem Alten oder Ersten Testament, nämlich der Szene, als Adam und Eva nach dem Essen der verbotenen Frucht die Augen geöffnet werden und sie erkennen, dass sie nackt sind. Jesus bringt die Geschichte der Jünger von Emmaus damit in Verbindung. So wie Adam und Eva die verbotene Frucht essen und erkennen, wer sie wirklich sind, essen diese beiden Jünger vom zerbrochenen Leib und erkennen, wer er wirklich ist. Ist das nicht cool? Er lebt, er ist der Messias und in diesem Moment geschieht eine heilende Erneuerung in der ganzen Schöpfung. Und was geschieht im gleichen Moment? Jesus verschwindet. Er verschwindet in dem Moment, in dem die zwei Jünger ihn erkennen. Da ist er einfach weg. Schwupps, vorbei. Es gibt schon echt sehr seltsame Situationen in der Bibel. Und das hier ist auch so eine. Und dann kommt aber diese wunderschöne Wende. Die beiden Jünger sagen zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? War es uns nicht warm ums Herz? Auch wieder erstaunlich. Die beiden Jünger hatten einen Plan. Sie gingen weg von ihrer Berufung, vom Ort, wo sich die Geschichte abspielt, weg von Jerusalem nach Emmaus. In ihrer Enttäuschung haben sie die ganze Geschichte hinter sich gelassen. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Und irgendwie hat er ihnen unterwegs diesen Plan, seine große Geschichte, so vermittelt, dass ihr Körper darauf reagiert hat, bevor ihr Verstand es erfassen konnte. Da ist etwas mit ihnen geschehen. Ihr Körper und ihr Geist haben darauf reagiert. Und das war nicht einfach ein verstandesmäßiger Prozess und auch nicht menschliche Überzeugungskraft von Jesus. Ihr Körper hat auf etwas reagiert, bevor ihr Verstand es wirklich verstanden hat. Und dann brachen die beiden sofort auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Und als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, dass der Herr tatsächlich auferstanden ist und Petrus erschienen ist. Erinnert euch, es war schon spät abends, als die beiden erkannten, dass es Jesus war, der mit ihnen gegangen war. Und sie kehren um, jetzt spät abends. Ihre müden Glieder, ihre schweren Herzen, alles wird verwandelt und voller Freude machen sie sich in der Dunkelheit auf, um nach Jerusalem, dem Ort der zerstörten Hoffnung, zu gehen, zurückzukehren. Nichts kann sie jetzt mehr aufhalten. Sie legen ihren ganzen Plan ad acta und noch bevor sie den anderen erzählen können, was sie erlebt haben und weswegen sie wieder zurückgekommen sind und wieder Teil der großen Geschichte Gottes werden wollen, bevor sie dazu Gelegenheit haben, beginnen die anderen schon zu erzählen, was sie erlebt haben. Und so wird der Ort, an dem die Hoffnung zerbrochen ist, zum Ort der Verheißung. Wie oft geht es uns ähnlich wie den Jüngern? Wie oft versuchen uns unsere eigenen Erwartungen oder Enttäuschungen, den Blick, unsere Perspektive zu rauben? Ich will euch das mit der Perspektive und der Wahrnehmung an einem Beispiel verdeutlichen. Lydia darf jetzt nicht mitmachen. Vielleicht andere auch nicht, werden wir gleich sehen. Ich zeige euch jetzt einen Film, oder Jan besser gesagt, macht das. Und da geht es um ein klassisches Experiment in der Psychologie. Wenn ihr nicht so gut Englisch könnt, ist das gar kein Problem. Ich sage die Instruktion vorweg. Achtet, ihr seht gleich zwei Mannschaften, die Basketball spielen. Und die eine Mannschaft hat schwarze T-Shirts an und die andere hat weiße T-Shirts an. Und ihr guckt nur auf die Mannschaft mit den weißen T-Shirts, ja? Und zählt, wie viele Pässe die sich zuspielen. Ja, das ist alles, was ihr tun müsst. Ihr guckt auf die mit dem weißen T-Shirt und zählt, wie oft hat irgendwer den Ball an jemand anders weitergegeben. Okay? Halt mal an, Jan, bitte. Okay, wie viele Pässe habt ihr gezählt? 14. Bietet einer mehr oder weniger? 15. Also die richtige Antwort lautet tatsächlich 15, ich zähle aber auch immer nur 14. Weiß nicht, wo die 15. herkommt, egal. Mach mal weiter, Jan.
How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla?
Stopp. Wer von euch hat den Gorilla gesehen? Ja, der war... Also, nee, nicht ganz am Anfang, sondern erst spielen sie ein bisschen, dann läuft der Gorilla durch, macht sogar noch so. Hast du ihn auch beim zweiten Mal nicht gesehen? Dann zeig's nochmal, Jan. Oh, das war jetzt.
This is a test of selective attention.
So, jetzt guckst du nicht auf das weiße Team speziell, sondern einfach den Film angucken. Guck, da spielen sie und spielen. Und spielen. Spielen immer noch. Und jetzt kommt der Gorilla. Siehst du ihn? Dann macht er nochmal. Und dann geht er raus. Und sie spielen einfach weiter, als wäre nichts passiert. Ne? Was uns das zeigen soll, ist, wie schnell man etwas verpasst, worauf man nicht achtet. Wir können so schnell so viel Gutes verpassen. Wenn wir nur auf das Negative schauen, wenn wir in unserer Enttäuschung gefangen sind, wie die beiden Emmaus-Jünger, dann werden wir blind und können all das, was uns Hoffnung geben könnte, nicht mehr sehen. Und wenn wir von Gott enttäuscht sind, kann das dazu führen, dass wir Jesus nicht mehr folgen. Wir geben auf. Alles, an was wir geglaubt haben, wird aus lauter Enttäuschung weggeworfen. Aber es endet eben nicht immer so, wie wir es uns erhofft haben. Und wir kommen in Situationen wie diese beiden Jünger, wo wir sagen, wir hatten gehofft. Das sind so Situationen, in denen Träume oder Hoffnungen sich in Luft aufzulösen scheinen. Wie lange beten wir zum Beispiel schon dafür, dass unsere Gemeinde wieder wächst, dass wieder junge Leute und junge Familien dazukommen, besonders auch hier aus den Glasbläserhöfen? Und es passiert nichts. Vielleicht werden wir eines Tages die Gemeinde wirklich schließen müssen und dann sage ich auch vielleicht diesen Satz: Wir hatten gehofft. Ja? Und wie häufig lässt Gott es zu, dass die Leute, die aus seiner Mannschaft lahmgelegt werden, dass sie ausgerechnet chronisch krank werden oder gar sterben oder was auch immer? Ja, dann frage ich mich schon auch manchmal: Jesus, wie kannst du das zulassen? Warum die aus der eigenen Mannschaft? Ja, so wird das doch nichts mit der Ausbreitung deines Reiches, wenn du immer wieder zulässt, dass ausgerechnet die, die für dich unterwegs sind, so zu Fall kommen oder aus dem Verkehr gezogen werden. Das ist doch manchmal einfach nicht zu verstehen. Und bestimmt fallen euch auch irgendwelche Beispiele ein. In diesen Situationen geht es uns dann manchmal wie diesen beiden Emmaus-Jüngern, wo der Bericht des leeren Grabes, der Bericht von der Auferstehung, einfach irgendwie abgeprallt ist. Das ist so, als wären sie mit so einer Art Teflonschicht bedeckt gewesen und die Geschichten vom Wirken Gottes sind einfach blups an ihnen abgeglitscht und haben sie nicht ihr Inneres erreicht. Es lässt uns dann kalt, wenn Gott woanders etwas tut. Es scheint nichts mit uns zu tun zu haben. Oder wir nehmen in solchen Situationen Abstand. Abstand von Menschen, Abstand zur Gemeinde oder sogar zu Gott, so wie die Emmaus-Jünger Jerusalem verlassen haben, weggegangen sind. Manchmal ziehen wir uns zurück, ob innerlich oder äußerlich, so wie sie. Wir beschweren uns und fragen uns, wo Jesus ist. Gott, wo bist du? Und wir sind uns gar nicht bewusst, dass er mit seiner Gegenwart mitten in unserer schwierigen Situation bei uns ist. Direkt neben uns geht er und sagt: Was beschäftigt dich denn so? Genau wie die Jünger erkennen wir ihn dann nicht, weil unser Blick verstellt ist. Kennt ihr das, solche Orte der Enttäuschung? Wenn wir an diesem Ort stehen oder wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die an diesem Ort der Enttäuschung sind und wo einfach Hoffnungslosigkeit ist, dann helfen uns die gleichen Dinge, die den Jüngern geholfen haben in dieser Geschichte. Machst du nochmal? Genau. Das erste ist, dass wir den Ballast ablegen. Sprich über die Enttäuschung. Schweig nicht über den Schmerz, den Ärger oder den Frust, sondern sprich mit Gott darüber. Er will es hören. Du kannst das alleine tun, aber genauso in Zweierschaft mit Menschen in deinem Umfeld, mit jemand vom Gebetsteam hier in der Gemeinde, mit der Leitung, wem auch immer, oder ihr könnt ihn so zu nehmen. Aber sprich über die Enttäuschung, verdräng sie nicht. Tu nicht so, als wäre sie nicht da. Wenn wir die Dinge loslassen, indem wir darüber sprechen, dann bekennen und vor allem benennen wir sie und dann geschieht etwas Zweites. Das Zweite ist, dass Gott beginnt, uns wieder neue Perspektive zu geben und unsere Perspektive zu erneuern. Das ist genau das, was wir brauchen in Zeiten von Enttäuschung. Die Geschichte der Emmaus-Jünger weist uns darauf hin, wie das Verstehen der Schrift, das Eintauchen in die Schrift uns erdet, uns wieder auf den Boden bringt und uns neue Perspektive gibt. Wenn wir uns nicht Gottes Perspektive durch Gottes Wort gönnen, werden wir anfällig für schlechte Gedanken über uns selbst und die Welt. Wenn wir merken, spüren, dass wir an einem Ort sind, wo wir schlecht über uns selbst oder andere denken, dann haben wir vielleicht gerade mal ein paar Tage nicht so richtig in der Bibel gelesen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder von Gott sagen lassen, dass er uns liebt, dass er uns wunderbar gemacht hat, dass er sich über uns freut, über uns und über jeden Menschen und seine ganze Schöpfung. Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Und Jeremia 29, ab Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Lies solche Worte, lies sie gemeinsam mit anderen, dann wird das Verständnis und die Perspektive Gottes noch reicher, noch umfassender. Und man hat dabei gleich gute Gemeinschaftserlebnisse. Da kann dann auch jeder noch vielleicht eine andere Bibelstelle beitragen, die gerade in dieser Situation hilft. Und das Dritte ist nämlich genau das, lass dich auf Gemeinschaft ein. In dem Text macht Jesus ja Anstalten zu gehen, also weiterzugehen, aber die beiden Jünger überreden ihn zu bleiben. Dann haben sie das Brot gebrochen und das war nicht einfach ein gemeinsames Essen, sondern die frühe Kirche hat das liturgisch gedeutet. Das Brechen des Brotes ist ein Zeichen des gemeinschaftlichen Erinnerns und des gemeinsamen Feierns des Wirkens Gottes. Genau das tun wir, wenn wir hier in den Gottesdiensten zusammenkommen und Abendmahl feiern. Wir sammeln uns um Jesus und wir feiern ihn. Wir richten uns zusammen auf ihn aus und spannend ist, dass dort, wo wir zusammenkommen und gemeinsam singen, dass das auch etwas mit uns macht. Eine Studie in Schweden hat herausgefunden, dass sich beim gemeinsamen Singen der Herzrhythmus synchronisiert. Wenn wir Gott gemeinsam mit Musik und vor allem Gesang loben und preisen, dann beginnen wir gleichzeitig zu atmen und dann beginnt sich der Herzrhythmus anzugleichen. Also unsere Herzen schwingen quasi gemeinsam. Ist doch fantastisch, oder? Und das Vierte, was die Emmaus-Jünger gemacht haben, als sie Jesus erkannt hatten, ist, dass sie umgekehrt sind. Sie wurden wieder Teil dieser großen Geschichte und wollten allen erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Die Herausforderung besteht darin, in der Hoffnung verankert zu bleiben. In der Hoffnung, dass Gott die Geschichte schreibt, dass er der Sieger ist und dass er einen Plan hat und dass er alles im Blick hat. Er lässt uns nicht allein, wenn es nicht so läuft, wie wir gedacht haben. Er ist bei uns, mit uns, für uns. Er lässt uns nicht los, auch wenn wir ihn losgelassen haben. Seine Hand ist immer ausgestreckt, nur ein Gebet weit entfernt. Die Frage ist doch aber, wie viel Enttäuschung braucht es, damit ich oder damit du die Perspektive verlierst? In wie schwierige Situationen darf Gott dich stellen, in denen er durch dich Hoffnung bringen will, ohne dass du oder ich die Hoffnung verlieren? Wie viel Enttäuschung braucht es, dass wir die Perspektive verlieren? Meine Frage an dich heute Abend lautet, wo findest du dich in dieser Geschichte? Wenn dir Enttäuschungen in deinem Leben einfallen, die deinen Blick vernebeln, dann merkst du es vielleicht daran, dass dich zum Beispiel Geschichten vom Wirken Gottes kalt lassen oder dass du dich innerlich oder äußerlich auf Distanz begeben hast oder dass du dich immer wieder fragst, Gott, wo bist du? Und du dir seiner Gegenwart gar nicht bewusst bist. Wir alle sind Menschen, die Anker der Hoffnung sein sollten oder sind. Wir sind die Menschen, deren Herzen in Gottes Zukunft verankert sind und die nicht Gottes Perspektive verlieren, wenn Dinge anders laufen, als wir es erwartet haben und wenn widrige Umstände kommen. Und damit wir diese Hoffnungsträger sein können, lassen wir uns jetzt von Gott zurüsten. Wenn es in deinem Leben unerfüllte Hoffnungen gibt oder große Erwartungen an Gott enttäuscht wurden, dann gib ihm das jetzt. Lass uns jetzt all diesen Ballast abwerfen. Jan, mach mal ruhig die Folie mit den 4 Punkten nochmal an, wenn es geht. Also lasst uns allen Ballast abwerfen vor Gott, ihm alles bringen, was uns noch hindert, seine gute Nachricht, seine Treue, seine Liebe zu uns und seine guten Gedanken über uns zu empfangen. Sucht euch einen Gebetspartner, oder eine Gebetspartnerin eures Vertrauens und bringt alles vor Gott, damit er seine Perspektive hineinsprechen kann. Denn der Gott des Friedens hat gute Gedanken für jeden Einzelnen von uns. Er ist der Gott des Lebens, der Hoffnung und der Zukunft. Jesus ist Sieger. Amen.